Ich erzähle euch auch zuerst eine Geschichte, ja, die ich erlebt habe. Wir sind früher, meine Frau und ich, sehr oft nach Kroatien gegangen mit den Kindern und haben dort Urlaub gemacht. Und bei einem Bruder haben wir in der Nähe von Split haben wir übernachtet. Dort, der eine oder andere kennt ihn, Bruder Paschanin. Und haben wir uns sehr wohl gefühlt und haben viel erlebt mit den Kindern. Und als unser Älteste noch ganz klein war, da sind wir auch hingefahren, hätten wir vielleicht später nicht mehr gemacht, aber es war schön. Und ich hatte tagsüber immer auf den Kleinen aufgepasst, damit meine Frau sich ein bisschen da bewegen kann. Und dann durfte ich nachts mal mit den Fischern mitfahren zu einer Fischertour nachts. Da gab es Fischer und die haben ja ihren Lebensunterhalt mit Fischen, haben die hier bestritten. Aber eben nachts, die haben nachts gefischt hier. Die hatten auf ihrem Boot eine riesengroße Lampe und mit dieser Lampe, die haben dann die kleinen Fische, es waren kleinere Fische, das Netz war auch sehr eng und da haben die mit Fische gefangen. Ich habe dann auch mitgefangen, ich habe sie aus dem Netz rausgeholt und so weiter. Also es war interessant gewesen für mich und das ging so bis nachts um eins. Auf einmal kam, wunderschön, ja, der Mond so aus dem Meer aufgestiegen. Und da war Schluss mit Fischen. Denn die Lampe am Himmel war deutlich der Lampe auf dem Boot überlegen gewesen. Ja, und da kam kein Fisch mehr zu uns. Und das war aber so geplant gewesen. Und dann sind wir dann nach Hause gefahren, so allmählich, so nachts um eins, zwei. Und auf einmal habe ich gesehen, wir waren nicht die Einzigen. Es waren vielleicht so 10 Fischerboote waren da unterwegs gewesen. Und am Schluss, weil ich so tapfer ausgehalten habe, gab es Weintrauben. Habe ich gefragt, sind die gewaschen? Da haben sie gesagt, nö. Da haben sie ins Meer getaucht, gewaschen. Und dann habe ich sie gegessen. Aber das war nicht so gut. Dann sind wir nach Hause gefahren, haben die Netze erstmal versorgt. Das war halt damals genauso. Ja, wie es war so wie vor 2000 Jahren auch, die Netze mussten aufgehängt werden, mussten ein bisschen geflickt werden und mussten getrocknet werden, war ich auch mit dabei. Ja, das war etwas, was mich dann daran erinnert hat, an eine Geschichte aus Lukas 5, wo auch Fischer, allerdings weiter östlich, südöstlich, auf dem See Genezareth gefischt haben. Ihren Lebensunterhalt haben sie mit Fischen bestritten. Sie haben Fische gefangen. Da habe ich mal nachgelesen, wie das so aussieht im See Genezareth mit den Fischen. Da gibt es tagsüber schon Fische. Die gibt es. Aber die sind kleiner. Und wenn ich halt einen Fisch fangen möchte, wenn ich große Fische fangen möchte, habe ich ein Netz, ein viel groberes Netz. Und da kann ich tagsüber nichts mitfangen, denn die Fische bedanken sich und schwimmen durch. Und so war das auch in dieser Begebenheit mit Jesus und dem Petrus gewesen. Sie waren Fischer. Sie waren auf einen guten Fang angewiesen. Und denn sie hatten keine andere Ernährungsgrundlage. Und sie fuhren nachts hinaus, immer nachts. Das ist schon eine ganz schön harte Geschichte. Ich muss es sagen, als ich da nach Hause gekommen bin, habe ich gedacht, naja, junger Kerl, steckst du lässig weg. Aber ich war dann schon müde. Und denen ging es mit Sicherheit auch so. Und es war harte Arbeit. Und wie gesagt, wenn sie an Land kamen, waren sie nicht fertig. Sie mussten erst einmal ihr Arbeitsgerät, das Netz, musste versorgt werden. Das konnte man nicht einfach davonlaufen, Fische nehmen und weg. Musste alles versorgt werden, musste getrocknet werden, sodass es nicht verrottete. Und die Netze mussten auch geflickt werden. Aber einige dieser Fischer, da an dem See Genezareth, waren eben nicht nur Fischer gewesen. Sie waren immer wieder zusammen mit einem Rabbi, einem besonderen Rabbi. Ein Rabbi, der unglaubliche Dinge tat. Er konnte einem die Wahrheit sagen. Das versuchen ja manche Menschen auch, einem mal richtig die Wahrheit zu sagen. Ja, das fällt dann immer nicht so ganz glücklich aus, häufig. Aber er konnte einem wirklich so die Wahrheit sagen, dass man nicht gleich davon gesprungen ist. Und er durchschaute einen. Man hatte immer das Gefühl, wenn man mit ihm spricht, der weiß, wie ich bin. der weiß, wer vor einem steht. Ja, und ich bin ein offenes Buch vor ihm, erkannt und manchmal auch entlarvt. Und trotzdem haben die Menschen sich bei ihm immer angenommen gefühlt und nicht ausgegrenzt. Und die Menschen und die Menge drängte sich darum, ihm zuzuhören. Warum rief Jesus gerade diese Fischer zu Aposteln? Das habe ich mich auch oft gefragt. Da gab es doch sicher geeignetere Leute mit einem entsprechenden Bildungshintergrund. Den gab es damals genauso. Aber die Fischer hatten ja diesen Hintergrund nicht. Warum nahm er gerade die? Warum nicht Leute, ja, die vielleicht schon ein kleines bisschen eine Vorbildung hatten? Vielleicht, natürlich jetzt einfach nur mal hypothetisch, weil diese Fischer gelernt hatten, Fische zu suchen. Sie wussten ja nicht, wo sie sind. Die sind nicht immer am gleichen Platz. Ich kann nicht immer sagen, gestern um 6 waren die Fische dort, heute um 6 sind sie auch und morgen um 6 auch. Die sind manchmal ganz woanders. Sie waren es gewöhnt zu suchen. Jeden Tag neue Fischgründe ausfindig machen. Jeden Tag suchen und hoffen. Geduldig sein. Enttäuschung erleben. Nie genau wissend, welcher Kurs nun der richtige ist. So ist es auch mit den Menschen. Jeden Tag sich auf neue Bedingungen einzustellen. Da war ihr Alltag. Und was ihnen passierte, das passierte uns manchmal auch, und manchmal fingen sie eben nichts, wie in der Geschichte. Und dann trotzdem nicht aufzugeben. Das verlangt einen gewissen Menschentypus. Manche Menschen, die es gewöhnt sind, dass immer alles klappt, alles gut geht und ich sage, ich will und ich kriege. Das muss man sich daran gewöhnen, dass es nicht immer so sein kann. Und das waren die Fischer gewöhnt. An diesem Tag, von dem ich erzählen möchte, wird Jesus von einer Menge bedrängt, die ihm zuhören will. Die Menschen drängen zu ihm. Und als es eng wird, da liegen Boote am Ufer, steigt Jesus in ein Boot und es gehört Simon Petrus. Und er spricht vom Wasser aus zu den Menschen. Merkwürdigerweise erfahren wir nicht von dem, was er sagt. Nichts von den Reaktionen der Leute. Wir kennen wenig Reden, Inhalte von Reden von Jesus Christus. Wir kennen die Bergpredigt ausgiebig. Aber so viele andere Reden, die er gehalten hat, kennen wir nicht. Wir kennen aus Matthäus 23, Matthäus 24, kennen wir. Aber da, wo er zu den Menschen geredet hat, so wie hier, wissen wir nicht, über was er gesprochen hat. Aber die Leute sind da geblieben. Sie haben zugehört und sie drängten zu ihm. Sie wollten von ihm etwas hören. Und wir wissen nicht, was er gesagt hat. In einem anderen Zusammenhang, Johannes können wir das nachlesen, wollten sie ihn ja zum König machen, aber nicht wegen seiner Rede, sondern weil sie gesehen haben, der kann aus allem Möglichen, kann der Brot machen, der kann Brot vermehren, der kann Fische vermehren. Toll, deswegen wollten sie ihn zum König machen und nicht, weil sie auf seine Rede so gehört hätten. Also es ging gar nicht um die Predigt, sondern die eigentliche Geschichte fängt erst an, als die Predigt vorbei ist. In Lukas 5, Vers 4 lesen wir Folgendes, ich habe es aufgeschrieben. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Da macht Jesus etwas ganz Seltsames. Obwohl jeder weiß, mit den Netzen, mit denen sie da unterwegs sind, fangen sie keine Fische am Tag. Denn die Fische, die großen Fische, die gehen ja nicht aus dem See raus, sondern die gehen nur sehr viel tiefer. Ja, die gehen auf circa 20 bis 25 Meter Tiefe. Und da holt kein Mensch mehr mit ihren Netzen, die sie hatten. Sie hatten ja keine Schleppnetze wie die Fischerboote heute, die alles abgrasen im Meer und 10.000 Meter tief mit ihren Netzen gehen können. Das können die heute. Schleppnetze. Unglaublich. Konnten die nicht, mussten sie ja alles mit Muskelkraft wieder hochziehen. Also sie waren darauf angewiesen, dass die Fische ihnen entgegenkamen. Ja, tauchen konnten sie das nicht. Fahre aus und werf die Netze nochmal aus. Welch ein abwegiges Ansinnen. Am Tag Netze auswerfen. Fischen. Kein Fischer, der Ahnung hat, macht so etwas. Keiner, der sein Fach versteht. Und dann sagte Petrus: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Das war seine Erwiderung gewesen. Also entschuldige bitte, aber wir verstehen unser Fach. Und wir haben nichts gefangen. Und jetzt willst du uns dahin schicken, wo wir mit Sicherheit nichts fangen, das wissen wir. Das klingt ein bisschen nach Frust. Und ich glaube, er war auch gefrustet. Aber eigentlich war es Unverständnis über die Aufforderung. Wie gesagt, kein Mensch käme auf die Idee, über Mittag zu fischen. Sie hatten diese unproduktive Nacht hinter sich. Die Netze sind vorbereitet für den nächsten Fang. Das muss man auch wissen. Sie haben noch Arbeit gehabt dahinter. Und jetzt sollen sie für nichts das Ganze über den Haufen schmeißen. Und nun kommt Jesus und fordert sie auf, einen vollkommenen, aussichtslosen Fischzug zu starten. Und übermüdet, wie sie waren, auch durch die sicherlich nicht kurze Predigt von Jesus in ihrer Ruhe, gestört. Aber Petrus protestierte nicht weiter. So gut kannte er den Meister schon. Der sagte es nicht einfach so daher, um sie hier zu tratzen, sondern es ging ihm um etwas, von dem der Petrus nichts wusste. Und deswegen sagt er: Aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Auf dein Wort hin will ich etwas tun, was ich nach menschlichem Ermessen für nicht sinnvoll halte. Aber weil du sagst, Jesus, glaube ich an etwas, was alle anderen Experten als Unsinn betrachten. Aber weil du das sagst, mache ich das. Wenn ich heute, nur kurz dazwischen geworfen, wenn ich heute sage, in bestimmten Kreisen, ich glaube an die Schöpfung, an die 7-Tage-Schöpfung von Gott, dass er das gemacht hat, in 7 Tagen, alles, was wir sehen, kann man vielleicht ein lautes Wiehern hören, lachen, weil es nach der Vorstellung der Menschen heute so etwas nicht gibt. Ich beziehe seit circa 40 Jahren das Bild der Wissenschaft. Das ist so eine Zeitschrift. Da sind recht interessante Artikel drin, wissenschaftliche Artikel, aber so, dass man als Laie auch das noch lesen kann. Und nicht nur Fachausdrücke sind, die dann nur ein paar wenige Fachleute verstehen. Und da fand ich mal einen interessanten Artikel, jetzt wie gesagt, nur dazwischen geschoben. Da haben mehrere Wissenschaftler, bekannte Wissenschaftler, haben gesagt, eigentlich kann man sich nicht vorstellen, dass diese Welt oder dieses Universum, so wie es geschaffen ist, aus dem Nichts entstanden ist. Können wir uns einfach nicht vorstellen. Also es muss irgendwo eine Intelligenz gewesen sein, die das Ganze, ein intelligenter Engineer, ein Engineering, jemand, der einen Plan hatte. Aber im nächsten Satz stand, das war keineswegs ein Gott. Was es auch immer war, haben sie dann offen gelassen. Aber es ist so unwahrscheinlich, dass das alles von sich aus gekommen ist. Und deswegen heute Entwicklungssprünge, die auf einmal, sage ich mal, aus einem Wassertier ein Landtier machen und so weiter. Alle diese Dinge, Konstruktionen, um eben an eins nicht glauben zu müssen. Er hat gesagt, und ich muss es glauben. Der Petrus war in der Situation gewesen, das ist nicht so hoch aufgehängt. Aber ich weiß, das geht nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass es richtig ist, die Netze reinzuschmeißen, weil du das gesagt hast. Jesus trumpft hier nicht mit überlegenem Fachwissen auf, was er ja hätte können. Die Argumente des Petrus werden auch gar nicht in Frage gestellt. Petrus, du hast recht, das ist sinnlos. Aber wenn ich das sage, ist es sehr sinnvoll. Botschaft ist eine ganz andere. Im Leben gibt es Situationen, da kommt es nur noch auf diesen einen an. Nicht auf Kompetenz und Erkenntnis von Menschen, sondern es kommt darauf an, dass man dem Richtigen vertraut. Aber dass man ihm nicht nur ein bisschen vertraut. Da, wenn mein Hirn mir auch sagt, das ist denkbar, da ist was dahinter. Sondern dass man ihm vertraut, auch wenn ich außen vor bin, mit meiner Kenntnis, mit meinem Wissen, mit meiner Intelligenz. Ich vertraue auf Gott und auf Jesus Christus so, dass ich an das, was er zu mir sagt, uneingeschränkt glaube, auch wenn ich es nicht verstehe. Manches gibt es, was man nicht so richtig verstehen kann. Nichtsdestotrotz glaube ich an das, was Jesus, das an jedes einzelne Wort, dass es wahr ist, was Jesus Christus gesagt hat. Ihm richtig vertrauen, nicht nur ein bisschen. Vertrauen auf Gott beginnt in der Regel, bevor man das Ergebnis sieht. Das ist ja das Problem. Wenn ich von dem Ergebnis vorher schon etwas wüsste, würde mir das Vertrauen doch viel leichter fallen. Aber es ist so, ich gehe einen Berg hoch, ich weiß nicht, was auf der anderen Seite ist. Und wenn ich einen Meter unterhalb des Gipfels bin, mit meinen Augen, ich weiß nicht, was dahinter ist. Und so ist es manchmal. Ich weiß nicht, was dahinter ist. Als der Abraham mit seinem Sohn auf den Berg gegangen ist, um ihn zu opfern, wusste er nicht, dass Gott einen Widder bereitet hat für ihn, für das Opfer. Und er ging trotzdem. Und das nennt man Vertrauen. Trotzdem gehen. Manchmal oder meistens weiß man nicht, wie es ausgeht, wenn man auf Gott setzt. Das kann einmal so sein, das kann auch mal so sein, aber immer zum Besten des Menschen. Im Berufsleben ist es manchmal eine hohe Hürde, auf Gott zu setzen. Das war manchmal so. Einen Weg dem Vorrang geben, der von seinem Wort her der richtige ist. In der Rückschau war es immer die beste Option. In der Rückschau, was man vorher nicht wusste, war es immer die beste Option. Und irgendwann wird sie für mich wirklich nur zur einzigen Option. Irgendwann merke ich auf einmal, das Fundament, Jesus Christus, das Fundament Gott, ist die einzige Option für mich. Und ich muss nicht rumhantieren, die oder die seinen Weg dem Vorrang geben. Ich weiß noch, in unserem persönlichen Leben, als meine Eltern waren Flüchtlinge, hier nach damals in den Westen gekommen sind. Das war schon 1955, da war ich noch ein kleiner Kerl. Und sie wollten natürlich auch Boden, beruflichen Boden wieder unter die Füße kriegen. Sie hatten ja nichts außer dem, was sie anhatten. Sie sind so rübergekommen, bei Nacht und Nebel. Und meine Schwester und mich hatten da auch dabei. Und in der Firma wurde sabbats gearbeitet, 8 Stunden lang am Tag. Also 48-Stunden-Woche hatten die. Und meine Eltern sagten, das wussten sie vorher nicht, das hat man ihnen verschwiegen, dass sie am Samstag arbeiten müssen. Da haben sie gesagt, okay, dann arbeiten sie nicht, dann gehen sie nicht. Sind sie zum Chef hingegangen, dann werden sie nicht arbeiten, er muss sie rausschmeißen dann. Sie waren ganz gute Leute, hat er gesagt, nö, sie kriegen den Sabbat frei. Da brauchten sie am Sabbat nicht mehr kommen. Aber jetzt gab es ein Problem mit den Kollegen. Die haben gesagt, wieso dürfen die am Sabbat, am Samstag daheim bleiben und wir müssen arbeiten. Am Ende des Tages war so, keiner arbeitete mehr am Samstag. Alle hatten frei. Auf Gott vertrauen lohnt sich. Der Bericht des Evangelisten Lukas sagt uns präzise nicht. Erst als Petrus die Fische sah, die Riesenmenge Fische, fing er an, Jesus von Nazareth zu vertrauen. Von Fisch zu Fisch immer mehr. Das war nämlich eine ganze Menge. Genau das war es nicht, sondern umgekehrt. Er vertraute auf Jesus, er schmiss das Netz rein, auch wenn er dachte, naja, bin ich sicher, hat er gedacht. Und trotzdem hat er es, wie gesagt, gemacht. Wer Jesus vorbehaltlos vertraut, bekommt etwas von der wahren Fülle des Lebens zu sehen. Lukas 18, 28 bis 30, möchte ich hier einen Text lesen. Da sprach Petrus, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Jesus kommt nicht mit leeren Taschen. Jesus kommt nicht mit leeren Händen zu uns. Er sagt, ich habe etwas für euch, was euch niemand geben kann. Nicht auf dieser Welt, manchmal glauben wir das nicht, dass wir auch auf dieser Welt etwas bekommen. Manchmal vielleicht anders, als wir uns das vielleicht mal vorgestellt haben. Aber er sagt, in diesem Leben bekommt ihr Segen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Diese Geschichte hier von Petrus hat aber noch einen zweiten Teil, einen zweiten Aspekt. In Lukas 5, Vers 8. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Normalerweise, denn sie waren ja angewiesen auf den Fischzug, hätte er doch sagen müssen, Jesus zu Füßen fallen, ihn um seine Füße bringen, Herr, ich danke dir für diese tolle Gabe, für diesen Fang, den wir machen durften. Wäre doch normal gewesen. Er bedankt sich überschwänglich. Herr, du bist groß. Aber es war anders beim Petrus. Herr, geh weg von mir, sagte er. Ich bin ein sündiger Mensch. Je mehr ich mich auf Jesus einlasse, ich habe mal ein Gespräch gehabt mit jemandem, der war auch ein Mensch gewesen, der sehr stark die Theorie vertrat, dass wir auf dieser Erde vollkommen werden können, aus verschiedenen Gründen. Ich benutze auch diesen Text in Matthäus 5. Ihr kennt ihn, wo Gott oder wo Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel auch vollkommen ist. Den hat er mir vorgehalten. Aber wenn man den Text dann eben mal liest, die vorne dran sind, um was geht's denn da? Da geht's um die Liebe. Um die Liebe zum, nicht nur zu dem, der mich liebt, sondern Liebe, der mich verfolgt, der mir übel will, der mein Feind ist, der mich mobbt, der alles tut, dass es mir schlecht geht. Und den zu lieben. Darin sollen wir vollkommen sein. Und da merke ich manchmal, wie weit ich von dieser Vollkommenheit entfernt bin. Wie man kämpfen muss, um hier nicht mit dem zurückzuschlagen, was der andere mir als Vorgabe gegeben hat. Nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Das ist ja doch eine Sache. Ich weiß, da steht in der Bergpredigt drin, wenn einer dich bittet, eine Meile zu gehen, dann gehen die zweite Meile auch mit ihm. Und wenn einer dich um das eine bittet, dann gib mir auch noch den Mantel. Das kann ich noch nachvollziehen. Aber dem zu lieben, der mir nur Böses will, da merke ich, was Vollkommenheit bedeutet. Und da bin ich äußerst vorsichtig zu sagen, ich bin vollkommen. Ich könnte so ohne weiteres sein. Bin ich sehr, sehr vorsichtig. Obwohl es das Oberste, obwohl es das Ziel ist. Das ist die Höhe der Latte. Deswegen denke ich, es ist richtig, mit tiefer Bescheidenheit über sich selbst zu denken. Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Kein Dankesjubel. Sondern das Erschrecken über die Erkenntnis, die aus der Erkenntnis oder aus der Begegnung mit dem Göttlichen kommt. Wir haben nicht nur diese eine Geschichte hier. Wir haben im Alten Testament immer wieder Begebenheiten, wo Menschen mit Jesus Christus oder mit Gott zusammengekommen sind. Wir glauben ja, wir sind sicher, dass es Jesus Christus gewesen ist im Alten Testament. Mit dem Göttlichen, mit seiner Herrlichkeit. Und was haben die Menschen empfunden, wenn sie mit dem Göttlichen in Berührung gekommen sind. Denken wir an die Eltern von Simson in Richter 13. Was sagen sie? Oh weh, wir müssen sterben. Warum? Wir haben Gott gesehen. Oder Mose, was sagt Gott zu ihm? Wenn du mich in meiner Herrlichkeit siehst, müsstest du sterben. Oder was sagt der Jesaja, als er berufen wurde? Jesaja 6, 8. Ich muss sterben. Ich sehe Gott. Da kam der Engel und hat ihm entsündigt. Und dann konnte er das sehen. Diese Begebenheit kennen wir. Die Begegnung mit dem Göttlichen, zuerst einmal ein Schrecknis für den, der sündig ist. Vor Gott bin ich sündig, unwürdig. Auf einmal sind dem Petrus die Fische vollkommen egal. Er hat eine Begegnung mit dem Göttlichen. Und das wirft ihn aus dem Gleichgewicht. Ohne die Hilfe unseres Herrn bin ich dieser Begegnung niemals gewachsen. Ich bin der Begegnung mit Gott nicht gewachsen. Egal in welcher Situation. Nur mit der Hilfe Gottes kann ich dem auch entsprechen, was notwendig ist. Und ich werde es bis zum Ende der Welt nicht sein. Erst wenn Gott diesen Schritt mit mir tut, dass er mich auf seine Ebene bringt, erst dann werde ich in der Lage sein, dem Göttlichen zu begegnen. Nach der Verwandlung. Vorher nicht. Ohne die Hilfe unseres Herrn bin ich dem nicht gewachsen. Ich brauche seine Barmherzigkeit und Gnade. Und Gott tut den ersten Schritt, um diese tödliche Distanz, seine tödliche Distanz zwischen Gott und dem Menschen zu überwinden. Diesen Schritt tut Gott für uns. Ich kann ihn nicht tun. Nicht durch mein Gutsein, nicht durch meine guten Werke. Durch nichts in dieser Welt kann ich diese Distanz zu Gott reduzieren. Oder diese Wand niederreißen. Diese Wand niederreißen kann nur alleine, wenn ich mich ihm anvertraue. Wenn ich ihm die Möglichkeit gebe, dass er in mir wirken kann, dass er in mir Wohnung finden kann. Alles das, was ich tue ohne ihn, wird verpuffen. Ich brauche ihn in mir, dass er in mir das tut. Und je mehr sich Gott mir nähert und ich dieser Annäherung Gottes nicht entfliehe, umso mehr erkenne ich meine Bedürftigkeit und meine Unvollkommenheit. Das, was ich vorhin sagte in der Bergpredigt, Matthäus 5, 44 bis 48. Und dieses Wort, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, hat nichts mit unserer Rechtfertigung zu tun. Nichts mit meiner Eigenbeteiligung als unabdingbare Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen. Sie zeigt mir, was aus mir werden kann, wenn ich mich auf ihn eingelassen habe. Ein ganz anderer Mensch. Wenn mir seine Annäherung willkommen ist, wenn er mich gerechtfertigt hat. Dieser Part aus der Bergpredigt beschäftigt sich besonders mit den Beziehungen der Menschen zueinander. Und wie sehr muss ich gerade daran immer wieder meine Defizite erkennen. Auch wenn ich das weiße Kleid anhabe. Das weiße Kleid der Rechtfertigung durch Jesus Christus, das er mir verliehen hat. Trotzdem merke ich immer noch meine Defizite. In 1. Johannes 2, Vers 1 sagt er im Johannesbrief, ihr sollt was? Nicht sündigen. Das ist überhaupt keine Frage. Ihr sollt nicht sündigen. Und ich glaube, in 1. Johannes 3 oder 4 steht, dass wer, wie sagt er, ich muss kurz nachgucken, wer sündigt oder wer zu Gott gehört, der sündigt nicht. Der lebt nicht in Sünde. Das ist ein Maß, was Gott uns gibt. Und was sagt der Johannes in 1. Johannes 2, Vers 1? Trotzdem, und das ist an den gerichtet, der zu Gott gehört. Das ist an den gerichtet, den Gott gerecht gesprochen hat. Wenn du aber sündigst, hast du was? Einen Fürsprecher. Dann hast du jemanden, der für dich eintritt und sagt, diese Sünde ist vergeben, ich habe sie bezahlt. Ich bin dafür, den Tod gestorben, den ewigen Tod gestorben. Nur das Grab konnte mich nicht aufhalten, weil ich ohne Sünde war. Das ist das, was wir brauchen und was wir bekommen. Diese Veränderung an mir, dass Veränderungen an mir manchmal so lange dauern, hat nichts mit Gottes mangelnder Unterstützung zu tun, sondern eher mit meiner Halbherzigkeit darauf einzugehen. Und dessen bin ich mir immer wieder bewusst, er könnte an mir viel mehr tun. Jesus gab diesem Geschehen eine letzte Wendung. Fürchte dich nicht. Die Begegnung mit Gott bringt nicht den Tod, sondern Leben. Jetzt lassen sie alles stehen und folgen ihm nach. Diese Begegnung haben sie gebraucht, um sich endgültig mit Jesus, auf Jesus einzulassen. Und noch etwas Bemerkenswertes sagt Jesus: Von nun an wirst du Menschen fangen. Also, du wirst nicht mehr Fische fangen, du wirst Menschen fangen. Das wird Petrus samt den zwei Söhnen des Zebedäus aufgetragen, genau jenen drei, die ihren Herrn in Gethsemane so schmählich verlassen haben. Einer von denen, Petrus, zu dem Jesus gesagt hat, wenn du dich da einmal bekehrt hast, zu dem sagt er das, weide meine Lämmer. Das waren genau die Männer, mit denen Gott, Jesus Christus, die Welt verändern wollte. Es klingt ja interessant und pointiert, erst Fische fangen, dann Menschen fangen. Kann man sagen, ist so eine sprachliche Verbindung. Aber im griechischen Urtext stehen zwei unterschiedliche Wörter. Menschen fangen steht im Text eigentlich so. Lebendig gefangen nehmen, das Leben schenken, wiederbeleben. Das ist eigentlich, was in dem Wort steht, wie Luther auch genauso übersetzt hat, mit Menschen fangen, wie Fische fangen. Aber da steht Menschen wiederbeleben. Das ist das eigentliche Wort, was Jesus zu ihm sagte. Also er hat das nicht verglichen mit so, wie wir das vielleicht so verstehen würden. Einmal tue ich Fische fangen und einmal tue ich Menschen fangen. Alle mit dem Netz einfangen oder mit dem Lasso. Nee. Das heißt, Menschen wiederbeleben. Das ist viel mehr, als sie zu fangen. Menschen wiederbeleben heißt, den Menschen mit ins Boot nehmen. Den Menschen mit einbeziehen und nicht zu sagen, du musst. Ich habe dich an der Angel. Nein. Der Mensch wird wiederbelebt. Aus einem toten Menschen wird ein lebendiger Mensch. Und das ist die Aufgabe, die Jesus Petrus hier übergeben hat. Menschen wiederbeleben. Menschen sollen, aus ihrer hoffnungslosen Perspektivlosigkeit sollen sie zu Jesus gebracht werden, sollen sie zum Leben gebracht werden. Irgendwo will ich das haben. Ja. Um in Freiheit ewig leben zu können. Das macht Jesus aus seinen Jüngern. Das macht Jesus aus seinen Nachfolgern Menschenfischer. Und das ist damit gemeint. Menschen, die andere Menschen zum Leben bringen. Durch uns sollen Menschen zum Leben gefangen werden. Ausgangspunkt war das Vertrauen auf sein Wort. Und wir sehen, wie wichtig das gewesen ist. Ich weiß nicht, ob Petrus das geworden wäre, was er geworden ist, wenn er das Netz nicht ins Wasser geschmissen hätte, sondern seine eigene Einschätzung dem Vorrang gegeben hätte. Und manchmal sind es diese kleinen Dinge, wo tatsächlich entscheidend sind. Nehme ich die Möglichkeit wahr, auf Gottes Stimme zu hören, ihm zu vertrauen, oder höre ich auf meine Stimme? Ohne Vertrauen auf Gott geschieht nichts in meinem Leben. Und wenn ich ihm vertraue, bin ich selbst zum Leben gefangen und darf andere zum Leben bringen. Durch das Vertrauen zum Richtigen. Durch das Vertrauen zu Jesus Christus. Amen. Vater im Himmel, wir haben aus deinem Wort erfahren, dass du ein barmherziger, gütiger und gnädiger Herr bist. Dass du das Beste für uns willst, dass du uns auf deine Seite ziehen möchtest für die Ewigkeit. Dafür loben und preisen wir dich. Gib, dass wir immer auf dich schauen, dass wir dir vertrauen, dass wir unser Leben nach dir ausrichten und dass wir dich machen lassen in unserem Leben. Und darum bitte ich dich auch. Lass uns freudige Christen sein, freudige Nachfolger von dir, die das gerne tun, die das nicht müssen, sondern die hier sind, weil sie es wollen, die in deiner Gemeinde sind. Es sind viele und ich bitte dich darum, dass du unsere Gemeinde in der ganzen Welt führst und leitest. Lass uns deine Diener sein, lass uns deine Boten sein und lass uns immer abhängig sein und auch abhängig sein wollen von dir. Dafür loben und preisen wir dich. Im Namen unseres Herrn Jesu. Amen.